Servus, liebe FC Bayern-Fans, es gibt etwas zu feiern. Das hier ist nämlich unsere Jubiläumsausgabe, unsere 50. Folge des FC Bayern-Podcast. Und zu diesem Anlass haben wir, und das ist uns eine besondere Ehre, unseren Präsidenten Herbert Hainer hier zu Gast. Am 3. Juli ist er 70 Jahre alt geworden und man sieht es ihm nicht an. Wir sprechen jetzt mit ihm über sein bewegtes Leben, Tiefen und Höhen, die seinen Charakter geformt haben, aber natürlich auch über unseren Verein, ganz klar. Wo steht der FC Bayern im Jahr 2024 und was können wir in Zukunft erwarten? Nicht nur im Fußball, sondern auch im Basketball. Herbert Hainer gibt uns die Antworten und gleich noch ein Hinweis hier an dieser Stelle. Wir haben ihm auch zu seinem Geburtstag 20 Fotomotive vorgelegt. Herausgekommen sind zahlreiche wunderschöne Anekdoten. Ich verlinke euch das Video selbstverständlich hier in den Shownotes. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit unserer Jubiläumsfolge und unserem Präsidenten, Herbert Hainer.
Hier ist der FC Bayern München!
Der FC Bayern Podcast mit Lukas Strickner und
Herr Hainer, herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da sind. Es ist uns eine sehr, sehr große Ehre, denn wir haben eine besondere Ausgabe des FC Bayern Podcasts. Es ist die 50. Es ist die Jubiläumsausgabe. Und wie könnte man die besser verbringen als mit dem Präsidenten? Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Und es ist nicht das einzige Jubiläum. Wir blicken mal kurz zurück. Am 3. Juli, Herr Hainer, sind Sie 70 Jahre alt geworden. Wie fühlt es sich an im neuen Lebensjahr?
Also ich muss sagen, es fühlt sich nicht anders an als am Tag vor meinem 70. Geburtstag. Und ich habe da auch keine Ängste oder besonderen Gefühle. Das war weder bei meinem 50. noch 60. Geburtstag. Ich bin froh und dankbar, dass ich nach wie vor gesund bin, dass ich fit bin, dass ich beim FC Bayern mitarbeiten darf. Und ich hoffe, das geht noch ein paar Jahrzehnte so weiter mit der Gesundheit und mit der Fitness. Und insofern mache ich mir jetzt da keine besonderen Gedanken über meinen 70. Geburtstag.
An dieser Stelle natürlich auch nochmal herzlichen Glückwunsch von uns.
Danke.
Und wir hoffen natürlich auch, dass das lange noch so weitergeht, dass Sie dem FC Bayern auch noch lange erhalten bleiben. Herr Hainer, wir befinden uns an einem sehr besonderen Ort heute. Wir sind bei unserem Partner Paulaner am Nockherberg. Und wenn Sie hier so durch die Räume gehen und auch durch den Biergarten gehen, dann dürfte Ihnen vielleicht einiges bekannt vorkommen. Denn das sei an dieser Stelle mal gesagt, Sie waren ja nicht immer FC Bayern Präsident, sondern auch Sie haben mal in der Gastronomie angefangen. Stichwort Gussofen. Das ist der Name des Restaurants. Vielleicht können Sie unsere Zuhörenden mal kurz aufklären, was es damit auf sich hat.
Ja, das stimmt. Wobei Restaurant ist natürlich deutlich übertrieben. Das war, ich war damals im letzten Jahr meines Studiums, das heißt, ich war so 24 Jahre alt und war bei meinem Onkel oft in München hier und habe gesehen, wie die Pilzkneipen aufkamen. Vorher gab es ja nur die traditionellen bayerischen Wirtshäuser mit Tischen und Stühlen und da gab es ein Maß Bier oder eine halbe Bier. Und auf einmal kamen diese Pilzkneipen auf, wo vor allem junge Leute hingegangen sind. Und das hat mir unheimlich gefallen. Und da habe ich mir gedacht, sowas will ich auch aufmachen. In Dingolfing ist die Stadt, in der ich geboren und aufgewachsen bin. Eine Stadt mit 15.000 Einwohnern. Da gab es das noch nicht. Und dann habe ich zusammen mit einem Freund habe ich die Kneipe aufgemacht. Wir haben ein altes Wirtshaus, das aufgehört hatte, haben wir gemietet, haben das umgebaut und haben dann die Kneipe aufgemacht. Und wir hatten für den Winter, brauchten wir ja eine Beheizung, hatten wir einen alten Gussofen gefunden, den wir da reingestellt haben und mit dem wir das Lokal beheizt haben. Und deswegen haben wir das Lokal auch Gussofen genannt. 3 Tage stand ich dann hinter der Theke und 3 Tage mein Kumpel. Wir haben ja nebenbei noch, er hat auch studiert und ich auch und dann noch Fußball gespielt. Also die Tage waren gut ausgefüllt, aber es war eine unheimlich interessante und spannende Zeit, muss ich sagen.
Ich finde dieses Bild so interessant. Sie stehen da hinter der Theke, zapfen Bier, führen Gespräche mit den Gästen. Was haben Sie sich für Eigenschaften mitgenommen aus dieser Zeit? Was haben Sie sich bewahrt?
Gut, ich bin ja in einem Metzgerhaushalt, wenn ich das so nennen darf, aufgewachsen, also in einem Geschäftshaushalt. Wir hatten immer schon viel mit Menschen zu tun. Ich habe in den Ferien auch immer mitgearbeitet bei meinen Eltern, stand da meistens hinter der Kasse. Das hat mir am meisten Spaß gemacht. Und ich hatte da schon viele Berührungen mit Menschen und das ist dann gerade in so einer Kneipe ja noch intensiver geworden. Und mir hat es immer gefallen, unter Menschen zu sein, mit Menschen zusammen zu sein, sich zu unterhalten. Und ich habe auch unheimlich viel gelernt. Das hilft mir auch heute noch bei meiner Arbeit als Präsident des FC Bayern München, wenn ich dann mit Fans spreche oder wenn ich bei Fanclubs bin. Und das ist eine unheimlich gute und lehrreiche Erfahrung, wenn ich da draußen bei den Menschen bin. Und ich glaube, ich kann ganz gut zuhören und die Sorgen, Nöte und die Gedanken der Menschen mitnehmen.
Ja, na, wie die Bayern-Fans sie heute sehen, ist vor allem beim Mitfiebern jetzt und zwar in allen Sportarten, nicht nur bei den Herren in der Allianz Arena auf der Tribüne. Sie sind auch ein großer Basketballfan oder natürlich auch am FC Bayern Campus bei den Frauen. Wie gelingt es Ihnen nach dieser langen Zeit immer noch, diese Passion für Sport zu entwickeln?
Gut, ich vermute mal, das ist so ein Grundgen. Ich war immer ein absoluter Sportfanatiker, schon von Kindesbeinen an, hatte dann das Glück, dass mein Onkel mich hier in München mit in das Grünwalder Stadion genommen hat, wo ich die Bayern und die 60er gesehen habe. Dadurch ist meine Leidenschaft noch größer geworden für Fußball. Aber mich hat auch alles am Sport interessiert, auch alle anderen Sportarten. Und diese Leidenschaft ist dann durch meine Arbeit bei Adidas natürlich noch größer geworden. Da konnte ich ja beides, Leidenschaft und Beruf, vereinen. Und das ist bis heute so. Und ich glaube, das tut mir auch ganz gut.
Sie waren ja auch schon immer FC Bayern-Fan. Können Sie heute noch sagen, wer Ihre Idole waren? An wem haben Sie sich orientiert, sportlich?
Ja, ganz klar Franz Beckenbauer. Das muss ich ganz klar sagen. Das war wirklich wie wie so ein Funke für mich. Das war einfach faszinierend. Und ich hatte ja dann das Glück, Franz Beckenbauer später persönlich kennenzulernen. Und aus einer Geschäftsbeziehung wurde dann auch Freundschaft. Und habe unheimlich viele schöne Momente mit ihm erlebt. Aber das war so Mitte der 70er die Zeit, die wirklich dann nochmal bei mir den Funken noch stärker hat brennen lassen.
Ein zweites Idol, zumindest auch das haben wir recherchiert, korrigieren Sie mich gerne, Muhammad Ali, der Ihnen, glaube ich, auch einiges mitgegeben hat, oder?
Ja. Das stimmt. Muhammad Ali ist vergleichend mit Franz Beckenbauer in seiner Sportart genauso eine Persönlichkeit gewesen und hat nach meinem Dafürhalten auch den Boxsport revolutioniert. Ich bin damals als junger Kerl in der Nacht aufgestanden, um die Boxkämpfe zu sehen, weil der mich so fasziniert hat. Durch die Tätigkeit bei Adidas habe ich ihn auch später kennengelernt. Unheimlich beeindruckend, wenn der in den Raum gegangen ist, dann hat sich der Raum verändert. Dann haben die Menschen, wurden ruhig, haben zugehört, haben aufgeguckt. Und einer der bewegendsten Momente, die ich im Sport überhaupt erlebt habe, war 1996 in Atlanta bei den Olympischen Spielen, als die Olympischen Spiele eröffnet wurden und er dann die Fackel gehalten hat, das Feuer entzündet hat. Das war dann schon abends, es war komplett dunkel, das Stadion war komplett dunkel. Und dann ist so ein Lichtspot auf ihn zugegangen und dann hat man auch gesehen, wie er schon gezittert hat. Seine Krankheit war damals schon erkennbar. Aber das war mucksmäuschenstill im Stadion. Viele Menschen haben geweint, als sie ihn so gesehen haben. Ein ganz bewegender Moment.
Jetzt haben Sie auch diesen beiden Persönlichkeiten natürlich schon viele positive Eigenschaften zugesprochen. Gibt es Eigenschaften, die Sie von Ihren Idolen auf den FC Bayern München ableiten können, die Sie da auch noch sehen?
Ja, da kann ich ganz klar Franz Beckenbauer nennen, der auf der einen Seite dieses fußballerische Idol war, über das wir gerade gesprochen haben, aber als Mensch auch einzigartig. Franz hat ja jeden Menschen ist, der mehr oder weniger auf Augenhöhe begegnet, hat jedem das Gefühl gegeben, dass er ihm zuhört, dass er mit ihm spricht, dass er ihn genauso wertschätzt. Und das ist was, was ich unheimlich bewundert habe auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch versuche, so gut wie möglich umzusetzen. Denn alle Menschen sind es wert, dass man sie fair behandelt, dass man mit ihnen so umgeht, wie man es gerne selber hätte und sie eben auch wertschätzt.
Das leben Sie sich auch als Präsident beim FC Bayern München?
Ich versuche es zumindest. Ob es mir immer gelingt, weiß ich nicht.
Na, ein gutes Zeichen ist zumindest, dass der FC Bayern München die beeindruckende Schallmauer durchbrochen hat von 360.000 Mitgliedern.
Ja, das ist wirklich beeindruckend und das zeigt mir, dass der FC Bayern vieles richtig macht, auch außerhalb des Spielfeldes, weil wir haben in diesem Jahr 30.000 neue Mitglieder gewonnen, mehr als in einem Jahr als in den letzten 10 Jahren. Und nicht, weil wir sportlich so erfolgreich waren. Wie Sie wissen, sind wir in diesem Jahr nur Dritter geworden in der Bundesliga, nach 11-mal deutscher Meister. Aber das zeigt eben, dass der FC Bayern München außerhalb des Spielfeldes auch sehr, sehr viel richtig macht, dass die Menschen sich zum FC Bayern hingezogen fühlen. Und ich glaube, dass gerade im Moment in diesen unsicheren Zeiten die Menschen eine Heimat suchen, die Menschen Zusammenhalt suchen. Und der FC Bayern gibt diesen Menschen eine Heimat. Und das führt eben auch dazu, dass wir so viele neue Mitglieder gewinnen konnten. Und jetzt mit über 360.000 Mitgliedern sind wir mit Abstand der mitgliederstärkste Club der Welt.
Jetzt haben Sie das sportliche Abschneiden der Profimannschaft gerade schon erwähnt. Das ist natürlich auch jetzt das Stichwort für die nächste Frage. Welche Lehren kann man ziehen, muss man ziehen aus dieser titellosen Saison?
Jetzt muss ich zuerst mal sagen, ich bin ja der Präsident von allen, nicht nur von den Profis der Männer. Und wenn ich mir da die Saison angucke, dann sind die Frauen deutscher Meister geworden, standen im Pokal-Endspiel, die Basketballer haben den Pokal gewonnen und sind deutscher Meister geworden. Also insofern muss man sagen, dass wir als Verein sportlich nicht zu unerfolgreich waren. Dass man nach 11 deutschen Meistern auch mal ein Jahr hat, wo man nicht deutscher Meister wird bei den Männern, das glaube ich, ist auch zu verzeihen. Jede Serie reißt mal. Was mich ein bisschen mehr besorgt gemacht hat, ist die Art und Weise, wie wir gespielt haben, dass wir leider keine Konstanz reingebracht haben die ganze Saison. Die Lehren daraus, es wird einem nichts geschenkt, das hat man ganz deutlich gesehen. Wir müssen noch mehr und härter arbeiten und noch mehr zusammenarbeiten, auch im Verein, um den Erfolg, den wir alle haben wollen, sicherzustellen. Ich bin überzeugt davon, dass wir das wieder hinkriegen, auch mit dem neuen Trainer, von dem ich einen sehr, sehr guten Eindruck habe. Und wir haben so viel Know-how beim FC Bayern, im Fußball, dass wir alles versuchen zu bündeln mit Einbeziehung von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, die bei uns im Aufsichtsrat mitarbeiten und uns mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. Jetzt mit Max Eberl und Christoph Freund, die, finde ich, unheimlich viel neue Energie reinbringen. Und so werden wir versuchen, den FC Bayern wieder dahin zu führen, wo er hingehört, nämlich auf Platz 1.
Sie haben es gerade natürlich völlig zu Recht gesagt, wir werden auch im weiteren Verlauf noch über die Frauen und sicher auch über die Basketballer sprechen. Ich will noch mal kurz bei den Herren Profis bleiben. Sie haben den neuen Trainer auch angesprochen. Wie ist Ihr erster Eindruck von Vincent Kompany?
Ein sehr, sehr positiver, ist eine absolute Persönlichkeit, nicht nur durch seine Körpergröße, wenn er zur Tür reinkommt, sondern auch, wie er sich verhält, wie er spricht. Er war ja 7 Jahre lang Kapitän bei Manchester City, das zeigt ja schon, dass er eine Persönlichkeit sein muss, sonst bist du bei so einem großen Verein nicht 7 Jahre Kapitän. Und so tritt er auch auf mit viel Selbstbewusstsein, aber nicht arrogant. Er hat einen klaren Plan, ist auch überzeugt davon, dass was er kann und was er für eine Erfahrung hat, dass er die beim FC Bayern gewinnbringend einbringen kann, auch wenn er jetzt noch keine 20 Jahre Trainer war. Aber vielleicht tut uns das auch mal ganz gut, dass es wieder ein junger, frischer kommt, der neue Ideen hat, der noch unverbraucht ist. Alles, was ich über ihn gesehen, aber auch gehört habe, wir haben natürlich auch nachgefragt bei Pep Guardiola, unter dem er gespielt hat, der dem FC Bayern ja nach wie vor sehr nahe steht und bei ein paar anderen Leuten. Und wir haben ausschließlich positive Kommentare über ihn bekommen. Und insofern war das sicherlich die richtige Wahl.
Weil auch in letzter Zeit viel über diese Themen zu lesen war und Sie jetzt auch schon ein paar Einblicke gegeben haben, vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen skizzieren. Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit in der Vereinsführung?
Also insgesamt kann ich sagen, dass wir eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit in der Vereinsführung haben zwischen Präsidium und Vorstand, zwischen Vorstand, Aufsichtsrat, auch die einzelnen Protagonisten. Natürlich haben wir viel Fußballexpertise im Haus und natürlich haben wir auch mal unterschiedliche Meinungen zu einzelnen Themen oder zu einzelnen Spielern. Aber am Ende des Tages haben wir immer eine Geschlossenheit, dass wir sagen, okay, gut, wenn wir davon überzeugt sind, dass wir dieses oder jenes machen sollen, dann stehen auch alle dahinter. Und wenn ich da manchmal diese mehr lese, Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge hätten einen Trainer verhindert, das ist absoluter Quatsch, sondern da wird diskutiert und am Ende des Tages sagen wir dann alle, gut, dann machen wir es so, wenn unsere sportliche Leitung davon überzeugt ist, wenn wir alle Fakten auf den Tisch gelegt haben und alle Argumente ausgetauscht haben, dann stehen wir auch geschlossen dahinter.
Lassen Sie uns noch mal ein bisschen den internationalen Vergleich bemühen. Wo steht der FC Bayern aktuell international aus Ihrer Sicht?
Also ich denke, dass wir absolut zu der Spitze im europäischen und damit im Weltfußball gehören. Es gibt ja außer Real Madrid kaum einen Verein, der so oft in Halbfinals oder Finals der Champions League gestanden ist. Und ich merke das ja gerade bei den Champions League-Spielen, wenn wir beim Mittagessen oder Abendessen mit den Gastvereinen sind, welche Bewunderung dafür den FC Bayern München bei allen anderen Vereinen vorherrscht. Und das ist jetzt nicht nur wegen dem Sportlichen, sondern auch wegen der wirtschaftlichen Stabilität, die der FC Bayern immer wieder zeigt. Es gibt ja das ein oder andere Beispiel, dass auch ein großer Verein in finanzielle Turbulenzen geraten kann. Und der FC Bayern ist da wie ein Fels in der Brandung. Wir haben ja keine Schulden. alles, was wir an Besitz haben, die Allianz Arena, die Säbener Straße, den Campus, ist alles abbezahlt, alles zu 100% im Besitz des FC Bayern. Wir haben immer noch ein bisschen Geld auf dem berühmten Festgeldkonto. Und das wird von vielen wirklich bewundert draußen, wie der FC Bayern München es schafft, auf der einen Seite sportlich so erfolgreich zu sein. Das heißt, da brauchst du finanzielle Ressourcen dafür, um in die Mannschaft, in die Infrastruktur zu investieren. Auf der anderen Seite aber wirtschaftlich so gut dazustehen. Und das sollte man nicht vergessen, dass wir auch unheimlich viel Wert darauf legen, unsere gesellschaftliche Verantwortung auch darzustellen. Denn ich bin schon der festen Überzeugung, dass ein Verein wie der FC Bayern München, der so eine Strahlkraft hat, der so viele Menschen begeistern kann, dass der auch eine gesellschaftliche Verantwortung hat. Und die versuchen wir so gut wie möglich auszuüben.
Sie haben jetzt viele Themen und Strukturen auch schon angesprochen, was mich an der Stelle auch nochmal interessieren würde, weil es auch, glaube ich, oft im öffentlichen Diskurs zur Sprache kommt. Wie politisch darf denn ein Fußballverein sein aus Ihrer Sicht?
Gut, prinzipiell glaube ich schon, dass sich ein Fußballverein aus der Politik heraushalten sollte. Aber am Ende des Tages besteht ein Fußballverein auch aus einzelnen Menschen. Und die einzelnen Menschen sollten nach meinem Dafürhalten schon politisch sein. Wir haben ja das große Glück in Deutschland, dass wir in einer Demokratie leben und jetzt seit 80 Jahren in Frieden gelebt haben, wobei unsere Generationen davor ja von einem Krieg zum anderen gezogen sind. Und ich glaube, das ist ein unheimlich schützenswertes Gut. Und gerade wenn ich mir jetzt die Entwicklung in der Politik in Deutschland oder auch in Europa angucke und auch die Europawahlen, wo ein deutlicher Rechtsruck da ist, dann bin ich schon der Meinung, dass man als einzelne Person, aber auch als Verein mal aufstehen kann und sagen, dass wir der Meinung sind, dass das in die falsche Richtung geht.
Ein ganz wichtiges Thema für viele Bayern-Fans, und das wissen Sie aufgrund der vielen Präsidententreffen, ist das Thema Talentförderung beim FC Bayern. Da gibt es mit dem FC Bayern Campus natürlich die besten Voraussetzungen. Wie wichtig ist das aus Ihrer Sicht?
Man muss fairerweise sagen, das ist uns in den letzten Jahren nicht so gut gelungen, denn so die Generation Thomas Müller, David Alaba waren ja die letzten Bartstuber damals und die Contendo, glaube ich, waren die vier, die direkt von der Jugendmannschaft es dann in die Profis geschafft haben, aber seitdem ist nicht mehr so viel gekommen. Wir haben uns dann hingesetzt und haben gesagt, was müssen wir ändern, um da wieder erfolgreicher zu sein, haben Personal umgebaut, haben auch die Trainingssystematik draußen am Campus umgebaut, haben auch geguckt, wie wir besser scouten können, junge Talente schon an den FC Bayern München heranzuführen. Und man sieht die ersten Früchte von dieser Arbeit. Alexander Pavlovic, auch Jamal Musiala, Stanisic aus der eigenen Jugend, Franz Kretzig, Ibrahimovic. Und da kommen jetzt mehr und mehr, die auch bei den Profis schon mit trainieren. Ich glaube, Jochen Sauer und sein Team machen da in Zusammenarbeit mit jetzt Max Eberl und Christoph Freund eine gute Arbeit. Und man sieht mehr und mehr die Früchte dieser Arbeit. Und das ist auch ganz klar unser Ziel, dass wir eben mehr Spieler aus der eigenen Jugend herausbringen wollen, die dann auch für den FC Bayern spielen. Denn eins darf man nicht vergessen, es gibt keinen anderen Bundesliga-Verein, der so viele Profis aus dem eigenen Nachwuchs hervorbringt wie der FC Bayern. Die spielen nur nicht bei uns, sondern bei anderen Bundesliga-Vereinen. Aber es muss schon unser Ziel sein, dass diese Talente dann auch so gefördert werden, dass sie für den FC Bayern spielen können.
Bleiben wir am FC Bayern Campus. Von den Talenten zu den von Ihnen schon völlig zu Recht erwähnten FC Bayern Frauenmeisterinnen dieses Jahr. Und da hat uns eine schöne Sprachnotiz erreicht, die wir Ihnen gerne an dieser Stelle einmal abspielen würden.
Hallo, Herr Heiner, hier ist die Bianca Rech von den FC Bayern Frauen. Ich möchte mich auf diesem Wege ganz recht herzlich für Ihre Unterstützung bedanken über die vielen Jahre, die wir bereits zusammenarbeiten. Sie sind ein großer Unterstützer, haben immer ein offenes Ohr für uns und ich bin sehr dankbar für den Austausch mit Ihnen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der 50. Podcast-Folge des FC Bayern.
Herr Heiner, wie beurteilen Sie die Entwicklung der Frauenmannschaft und welche Bedeutung hat diese Entwicklung auch für den Verein?
Also zunächst mal bin ich der Meinung, dass die Frauen ein unheimlich guter Botschafter sind für den FC Bayern München. Es gibt ja den Frauenfußball bei Bayern München schon seit über 50 Jahren. Wir sind jetzt in 4 Jahren dreimal deutscher Meister geworden. Das heißt, wir sind in der deutschen Spitze angekommen. Das ist überhaupt keine Frage. Wir wollen aber auch international ganz vorne mitspielen. Ich glaube, die Frauen sind am besten Wege dazu. Wir werden uns weiter verstärken. Jetzt kommt Lena Oberdorf, eine deutsche Nationalspielerin, zu uns, die sicherlich auch nochmal eine Verstärkung darstellt. Und alles, was ich sehe und auch höre, gerade im Gespräch mit Bianca Rech, mit der ich oft auch spreche, wie sie das sieht, selber früher eine sehr, sehr gute Spielerin gewesen. Das gibt mir unheimlich viel Mut und Zuversicht, dass wir das schaffen, was wir uns auch vorgenommen haben, auch irgendwann in der Champions League im Finale zu stehen.
Verdient hätten sie es auf jeden Fall. Und man kann sagen, ein großer Fan und Förderer sitzt mir gegenüber. Das sind Sie, Herr Heiner. Ich möchte es an der Stelle kurz erzählen. Ich hatte die Möglichkeit, auch beim Pokalfinale der Frauen zu sein. Und da saß ich zwei Reihen hinter Ihnen und habe mal ab und zu den Blick bemüht und zu Ihnen geschaut. Und Sie haben wirklich mitgefiebert. Man hatte wirklich das Gefühl, da sitzt nicht nur der Präsident, sondern da sitzt auch ein Fan dieses Fußballs und dieser Mannschaft.
Genauso ist es auch. Ich bin in erster Linie Fußballfan und erst in zweiter Linie Präsident. Und ich finde, der Frauenfußball hat sich unheimlich entwickelt. Wenn man das heute sieht, das ist auf einem sehr, sehr hohen technischen Niveau, physisch unheimlich stark. Und wenn man auch sieht, wie die Frauen arbeiten am Campus, was sie alles dafür geben, die meisten machen ja nebenbei noch ein Studium oder gehen zur Schule und trotzdem arbeiten sie so hart, um im internationalen Fußball ganz vorne zu sein, dann habe ich da höchsten Respekt und Bewunderung dafür. Und die verdienen es allemal, dass wir sie unterstützen und fördern.
Ein weiteres Team, das Sie auch absolut unterstützen und fördern, sind die FC Bayern Basketballer. Und da hat uns noch eine weitere Sprachnotiz erreicht, die ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten will. Die kommt von Marco Pesic.
Lieber Herr Heiner, an allererster Stelle wünsche ich Ihnen, dass Sie weiterhin so gesund und fit bleiben, wie Sie sind. Ich wünsche Ihnen viel Zeit mit Ihrer Familie. Ich weiß, wie viel Zeit Sie investieren, nicht nur uns zu unterstützen, auch im Namen von uns allen hier im BMW Park, von allen Basketballern. Danke nochmal für Ihre Unterstützung und nochmal alles Gute und bis bald. Ciao.
Wie bewerten Sie die Entwicklung, die der FC Bayern Basketball genommen hat?
Ja, ich finde, dass Basketball sehr, sehr gut zum FC Bayern München passt. Ich selber bin ja auch ein Basketball-Fan. Ich glaube, es ist jetzt 11 oder 12 Jahre her, dass Bayern das Mitgliedervotum gemacht hat, ob man Basketball professionalisieren soll beim FC Bayern München oder nicht. Und es ist Gott sei Dank mit Ja abgestimmt worden. Und seitdem hat sich Basketball beim FC Bayern unheimlich gut entwickelt, sind auch europaweit immer stärker geworden. Und wir werden jetzt im September dann in den SAP-Garten umziehen, die modernste Spielstätte in Europa. Das gibt uns natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten der Vermarktung, der Monetarisierung. Und das wiederum wird uns Mittel geben, um auch weiter in die Mannschaft, in die Infrastruktur zu investieren, um dann die Mannschaft auch weiter zu verstärken, um dann im Konzert der ganz Großen, dann nenne ich mal Real Madrid, Barcelona oder Athen, Istanbul, um da ganz vorne mitzuspielen.
Was sind denn Ihre Visionen, wenn Sie auf den Basketball und auf die Basketballmannschaft beim FC Bayern München blicken?
Ein bisschen nach vorne blicken kann ich mir ganz gut vorstellen, dass wir irgendwann in 4, 5 Jahren mal das Final Four, also das heißt die 4 besten europäischen Mannschaften, dass wir das Final Four in München haben mit Beteiligung des FC Bayern München.
Und auch da werden Sie natürlich ganz vorne mit dabei, so viel steht fest.
Das würde ich gerne machen. Ne?
Herr Heiner, ein Zitat von Ihnen lautet, ich muss kurz spicken, 95% eines Weges sind oft leicht, aber die restlichen 5% bis zur Spitze sind die schwersten. Sind Sie mit diesem Bewusstsein in solchen Phasen selbst am stärksten, wenn Sie sich dieses Zitat vor Augen führen?
Ja, ich denke natürlich da nicht jedes Mal dran, wenn ich irgendwas mache, aber ich habe das so oft in meinem Leben erlebt, dass Menschen einen Weg gehen bis zu einem bestimmten Punkt, aber den letzten Schritt nicht mehr machen, weil es dann schwieriger wird, weil es unangenehmer ist, weil es härtere Arbeit bedarf. Und am Ende wird es nicht mehr ausreichen. Das sieht man im Sport auch bei uns jeden Tag. Wenn unsere Spieler und unsere Athleten nicht 100% geben, dann ist es auch nicht mehr so einfach zu gewinnen. Der Wettbewerb hat aufgerüstet, die werden auch immer besser. Und deswegen, glaube ich, muss man permanent an seine Leistungsgrenze gehen. Und das war immer so ein Grundsatz von mir, wenn ich mir was vorgenommen habe, dann das auch bis zum Ende durchzuziehen.
Vor allem auch Regulierungsphasen zu durchstehen. Wir springen mal kurz ins Jahr 2014, auch eine ganz interessante Anekdote, glaube ich, aus Ihrem Leben. Damals hatten Sie als Chef von Adidas eine relativ schwere Zeit. Es gab einige Wirtschaftsblätter, die Sie schon abgeschrieben hatten und ja düstere Szenarien ausgemalt haben. Ein Jahr später war Adidas zurück in der Erfolgsspur. Und das war nicht zuletzt Ihr Verdienst. Wie ist Ihnen das gelungen, in solchen Phasen dann auch den Blick nach vorne zu richten?
Ja, ich kann mich noch gut erinnern. Ich bin ja 2001 Vorstandsvorsitzender geworden und wir hatten über 10 Jahre lang, sind wir von einem Erfolg zum nächsten. Der Aktienkurs ist höher und höher und höher gestiegen. Die Aktionäre waren alle happy, haben viel Geld mit uns verdient. Und nicht nur die Aktionäre, auch den Mitarbeitern ging es gut. Und dann hatten wir 2014 dieses schwierige Jahr. Ich kann mich noch gut erinnern, Russland hat die Krim annektiert, dadurch ist der Rubel so tief gefallen. Russland war damals unser drittgrößter Markt. Das Golfgeschäft ist eingebrochen. Wir haben sicherlich auch den einen oder anderen Fehler gemacht, weil wir wahrscheinlich gedacht haben, dieser Erfolg geht immer so weiter. Und ja, ich war kurz 2 Jahre vorher zum Manager des Jahres in Deutschland gewählt worden und dann hieß es auf einmal, Heiner hat keine Ideen mehr, seine Zeit ist vorbei. Und am Anfang habe ich mir gewundert, dachte ich mir, was wollen die denn eigentlich? Haben die nicht gesehen, was wir die letzten 13 Jahre gemacht haben? Dann habe ich mich in der zweiten Phase geärgert und in der dritten habe ich mir gedacht, so, jetzt kommt her, jetzt zeige ich euch nochmal, wie es geht. Und habe mich dann mit meinen engsten Mitarbeitern hingesetzt, 2 Tage, wir sind rausgegangen und habe gesagt, so, jetzt nimmt sich jeder ein weißes Blatt Papier, das leer ist und jeder schreibt auf, was er tun würde, wenn wir keine Begrenzungen hätten, weder finanzieller Art noch Standort noch Mitarbeiter, Produktfelder oder was auch immer. Schreibt einfach auf, was würdet ihr tun, damit wir Adidas wieder da zurückbringen, wo wir hingehören. Nach 2 Tagen hatten wir einen Plan, das haben wir damals genannt Creating the New, und sind dann rausgegangen, haben das den Investoren und den Medien erklärt und innerhalb von 12 Monaten ist der Aktienkurs, glaube ich, wieder um 60 oder 70% gestiegen gewesen. Wir haben wieder Fahrt aufgenommen, die Umsätze sind gestiegen, die Gewinne sind gesprudelt. Aber solche Dinge, das geht halt nur in Teamarbeit, wenn du mit deinen besten Leuten zusammen bist, dann versuchst die Mitarbeiter mitzunehmen, damit jeder auch von diesem Plan und von dieser Initiative und von den Ideen überzeugt ist und dann auch dahinter steht, damit die auch alle ihr Bestes geben können. Denn nur wenn ein Mensch überzeugt ist von dem, was er tut, wenn er eine Leidenschaft hat und wenn ihm das Spaß macht, bringt er auch die Bereitschaft, eben bis an 100% seiner Grenzen zu gehen.
Das haben Sie es gerade schon ein bisschen angesprochen und natürlich auch den Teamgedanken in den Vordergrund gestellt. Nichtsdestotrotz braucht es in solchen Phasen, glaube ich, auch eine verlässliche Instanz, einen Leader. Was zeichnet Leadership aus Ihrer Sicht aus?
Ich denke auf der einen Seite, dass man ein gewisses Talent hat, die richtigen Leute um sich zu scharren, und das sehe ich genauso im Fußball. Es würde wahrscheinlich nicht ausreichen, 11 Franz Beckenbauers zu haben, sondern du brauchst auch einen rechten Verteidiger und einen Linksaußen und einen guten Torwart. Das heißt, die Mischung muss stimmen in einem Team, genauso ist es in einem Unternehmen. Das Vorstandsteam oder das Managementteam, ganz egal, wie man es bezeichnen will, muss aus den unterschiedlichen Talenten bestehen, wo jeder seine Expertise einbringt zum Besten des Unternehmens. Und das muss man als Führungskraft erkennen, wie man die Mannschaft zusammenstellt. Zum anderen ist es so, dass ich glaube, eine Führungskraft oder ein Vorstandsvorsitzender muss eine Idee haben, wie er das Unternehmen leiten will, um dann auch die Mitarbeiter zu begeistern, zu motivieren und die mitzunehmen.
Also wenn man sich das alles so anhört, hatten wir einen Schweif durch Ihr Berufsleben und jetzt waren Sie Zeit Ihres Berufslebens ja immer absoluter High-Performer, immer am Ende der Fahnenstange des Managements, ob das jetzt bei Procter & Gamble war, bei Adidas oder jetzt beim FC Bayern München, immer in entscheidenden, wegweisenden Positionen. Wie schaffen Sie es bei diesem ganzen Workload und bei dieser ganzen Pace, die Sie da fahren, auch mal zu entspannen und den Ausgleich zu finden zu Ihrem Berufsalltag?
Ja, zunächst mal muss ich sagen, dass mir die Dinge, die Sie gerade angesprochen haben, dass mir die in der Regel immer Spaß gemacht haben. Meine Arbeit auch bei Procter, was ja eine unheimlich gute Schule war für mich, das wurde damals als eins der Unternehmen weltweit gesehen, das die beste Ausbildung für junge Manager hat. Oder meine Zeit bei Adidas, das habe ich nie als Arbeit empfunden, sondern es war für mich immer Leidenschaft, Begeisterung. Und das hilft natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich ein absoluter Sportfanatiker, mache selber auch viel Sport und das hat mir immer geholfen, auch zu entspannen, abzuschalten.
Eine weitere ganz interessante Sache und ein etwas vielleicht ja überraschendes Bild haben wir uns sagen lassen. Ihre Tochter hat einen Hof und man sagt sich, dass sie da auch ganz gut die Zeit und Gelegenheit finden, mal ein bisschen vom Alltag abzuschalten. Ist dem so?
Ja, das stimmt. Meine Tochter hat ein Gestüt in Österreich und wenn ich Zeit habe, dann gehe ich dahin. Erstmal gefällt mir das unheimlich, die Pferde da zu sehen. Sie züchtet ja auch selber junge Fohlen, dann wenn die rumlaufen. Aber auch da mitzuarbeiten, mit dem Traktor zu fahren oder am Rasenmäher. Das ist erstmal sehr entspannend, da muss ich nicht groß nachdenken. Das sind auch keine wirklichen Probleme, wenn ich dann da arbeite. Und zum anderen ist, das habe ich auch rausgefunden, was mich unheimlich erfüllt ist, dass ich am Abend dann sehe, was ich gemacht habe. Wenn ich da so eine ganze Koppel mähe oder einen Zaun repariere oder was auch immer, dann sehe ich die Früchte der Arbeit. Das ist in meinem vorherigen Beruf ja nicht immer so gewesen. Wenn du abends aus dem Büro gegangen bist und hast den Laptop zugeklappt, da hast du nicht gesehen, was du den ganzen Tag gemacht hast. Und so sieht man sofort, was man getan hat, und das erfüllt mich mit Freude.
Herr Heine, jetzt wollen wir die Möglichkeit auch noch nutzen, und das Thema, das Ihnen extrem wichtig ist, sind die Fans beim FC Bayern München, und auch die haben wir aufgerufen, Ihnen noch ein paar Fragen zu stellen, und da kamen ganz interessante, die würde ich Ihnen an dieser Stelle gerne einmal geben, und dann dürfen Sie die Fragen einmal nacheinander vorlesen und jeweils darauf antworten. Ich bin sehr gespannt.
So, die erste Frage ist: Was war Ihr schönster Moment beim FC Bayern München? Da kann ich nicht einen herausziehen. Es gab unheimlich viele schöne Momente beim FC Bayern München, ob das große Siege waren, ob das Begegnungen mit Persönlichkeiten wie Franz Beckenbauer waren. Aber so in der jüngsten Vergangenheit, muss ich sagen, war die Woche in Lissabon 2020, als wir während der Corona-Zeit ja 3 Spiele in Lissabon in einer Woche zu machen hatten. Sonst war es ja so, dass wir in der Champions League, wir fahren dann zu einem Spiel 2 Tage und fliegen dann wieder zurück oder fahren zurück, wie auch immer. Und da waren wir eine Woche alle zusammen, keiner konnte raus. Es war ja Corona-Zeit, man wusste nicht, wo man hingehen darf, wo die Ansteckungsgefahr groß ist. Das heißt, wir waren alle in einem mehr oder weniger geschützten Raum. Und es hat diesen familiären Gedanken, diesen Zusammenhalt, den es ja immer schon gab beim FC Bayern, aber das hat den noch verstärkt. Wir hatten alle dieses eine Ziel und darauf haben wir alle hingearbeitet. Es hat zum Schluss sehr gut geklappt und war eine tolle Woche. Die zweite Frage ist: Wie und was mussten Sie an Ihrer Arbeitsweise ändern, als Sie von Adidas zu Bayern kamen? Es gibt viele Gemeinsamkeiten, weil am Ende des Tages ist auch Bayern München ein Unternehmen, das wirtschaftliche Zwänge hat, das eine bestimmte Personalstruktur hat. Da gibt es eine Finanzabteilung, eine Marketingabteilung, eine Personalabteilung und. Aber es gibt einen großen Unterschied. Und das ist, dass man im Sport und beim FC Bayern München mehr oder weniger immer von Samstag zu Samstag schaut. Von einem Spieltag zum nächsten. Wenn wir am Samstag gewonnen haben, okay, was müssen wir tun, dass wir das nächste Auswärtsspiel wieder gewinnen? Wenn wir verloren haben, was müssen wir tun, damit wir sofort wieder in die Erfolgsspur zurückkommen? Was war Ihr erstes Bayern-Trikot? Ich glaube, wenn ich mich recht erinnern kann, war es eins der Trikots, als der FC Bayern Mitte der 70er dreimal den Europapokal der Landesmeister gewonnen hat. Damals habe ich von einem Freund von mir, das war der Präsident vom FC Dingolfing, der hat mir damals ein Bayern-Trikot geschenkt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was in welchem Jahr es war, aber eins von diesen 3 Sieger-Trikots habe ich damals bekommen.
Wissen Sie noch, welcher Spieler es war?
Franz Beckenbauer,
natürlich. Ja.
Was ist das Härteste an Ihrem Job? Ja, das Härteste ist wie immer, wenn man unangenehme Entscheidungen treffen muss, wenn man mit Menschen eng zusammenarbeitet und sich am Ende des Tages dann trennen muss, weil es aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt hat. Das muss man machen, das gehört dazu, zu einer Führungskraft, dass er auch entscheidet, wer gut ist und wer eben das Niveau nicht erfüllt. Aber am Ende des Tages ist es nie angenehm, wenn man jemand sagen muss, dass er nicht mehr dazugehört.
Das waren die Fanfragen. Vielen Dank, Herr Heine.
Gerne.
Ein ganz wichtiges Thema, weil es Ihnen auch besonders am Herzen liegt, ist Rot gegen Rassismus. Es gibt viele Veranstaltungen, Sie stehen extrem viel dafür ein. Der FC Bayern vertritt das auch übergeordnet. Wie wichtig ist das aus Ihrer Sicht und warum ist das so wichtig?
Ich bin der festen Überzeugung, dass der FC Bayern aufgrund seiner Popularität, seiner Strahlkraft und der Bedeutung, die er hat für viele Menschen, auch eine gesellschaftliche Verantwortung hat, der FC Bayern auch sehr, sehr gut nachkommt, gefördert und fast begründet, muss man sagen, durch Uli Hoeneß, der in seiner Zeit schon Vereinen, die in Not geraten sind, geholfen hat, Menschen, die in Not geraten sind, geholfen hat. Und wir haben vor 4 Jahren die Initiative Rot gegen Rassismus ins Leben gerufen. Und unter diesem Dach versuchen wir, vielen Menschen zu helfen. Das ist eine Initiative, die sich gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung, für Inklusion, für ein Zusammenleben unterschiedlichster Kulturen, Religionen, Hautfarben und einsetzt. Und deswegen bin ich auch ein großer Unterstützer dieser Aktion.
Und ich glaube, das sagt auch dann viel für den FC Bayern aus und für den FC Bayern, wie Sie ihn leben wollen. Das ist an mir die große Familie und jeder gehört dazu.
Genauso ist es. Wir haben ja in unseren Werten Respekt, Toleranz, Zusammenhalt, Miteinander, Familie. Das sind alles Wörter, die Sie beim FC Bayern permanent finden. Und zu einer großen Familie gehört auch dazu, dass man sich um alle kümmert, dass man alle teilhaben lässt, ganz egal, wo sie herkommen, ob sie Mann oder Frau, Erwachsene oder Kinder sind, welche Hautfarbe sie haben, welche sexuellen Ausrichtungen und. Sie alle sollen teilhaben am FC Bayern, Spaß haben am Fußball, und wir wollen diesen Menschen allen Freude bereiten und auch Licht in ihr Leben bringen.
Das sind fast schon ja die absolut passenden und super Schlussworte. Wenn da nicht noch eine Rubrik wäre, Heiner, die ich gerne noch mit Ihnen an dieser Stelle einmal durchspielen würde, und zwar ist das in unserem Podcast mittlerweile auch gelebt, das ist der Stallpass. Und da geht es darum, dass der jeweils vorhergehende Protagonist oder die Protagonistin eine Frage für den nächsten oder die nächste Protagonistin hinterlässt. Und in Ihrem Fall war das Sydney Lohmann, die nicht wusste, dass sie heute hier sitzen, aber Sydney hat uns eine Frage hinterlassen und da wollen wir mal kurz reinhören von den FC Bayern Frauen, Sydney Lohmann.
Für den Rest des Lebens irgendwo außerhalb von Europa leben, welches Land oder welche Stadt?
Also ich muss sagen, ich fühle mich unheimlich wohl in Bayern. München ist für mich die Traumstadt schlechthin und deswegen lebe ich auch unheimlich gern. Eine Stadt, die mich beeindruckt hat, ist New York oder noch besser gesagt Manhattan. Ich hatte ja beruflich unheimlich viel in New York zu tun und habe immer in Manhattan dann gewohnt. Und es ist eine Stadt, die einen unheimlich begeistern kann für eine gewisse Zeit. Dieses Impulsive, dieses pulsierende 24 Stunden den ganzen Tag, aber permanent leben würde ich nicht dort wollen. Am liebsten lebe ich in München.
Und da brauchen wir Sie auch für den FC Bayern München. Herzlichen Dank. Herr Heiner, jetzt hätten Sie auch noch die Möglichkeit, eine Steilpassfrage zu hinterlassen für den nächsten Gast hier im FC Bayern Podcast. Fällt Ihnen da spontan was ein?
Was würden wir aus Sicht des nächsten Gastes beim FC Bayern besser machen können?
Das sagt, glaube ich, sehr viel aus, auch über die Art und Weise, wie Sie den FC Bayern München führen. Vielen herzlichen Dank, Herr Heiner, für den Überblick, für die Reise durch den FC Bayern München im Jahr 2024 und auch retrospektiv. Sehr viele interessante Einblicke und hoffe, dass wir uns vielleicht in dem Jahr hier wiedersehen und dann auch nochmal auf 3 Titel zurückblicken können. Dann werden die Basketballer Meister, die Frauenmeister und die Herren wieder Meister. Und dann ist auch schon vieles von dem erreicht, was Sie sich heute nochmal gewünscht haben und vorgenommen haben für das nächste Jahr. Vielen Dank.
Gerne, das wäre natürlich ein schönes Bild, und wenn das so ist, dann komme ich gerne nochmal zum Podcast.
Das ist doch ein schöner Abschluss. Vielen herzlichen Dank nochmal, Herr Heiner, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben in unserer Jubiläumsfolge, und natürlich auch vielen lieben Dank an euch, liebe Fans. Wenn euch der FC Bayern Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr ihn weiterempfehlt, ganz gleich, wo ihr ihn hört. Ob bei Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music oder auf einer unserer Club-Plattformen. Lasst gerne eine Bewertung da, wo bewertet werden kann, und schreibt uns auch immer in die Kommentare, wen ihr mal hören wollt. Dann bemühen wir uns drum, eure Wünsche zu erfüllen. Und nicht vergessen, wir sind hier. Bis bald.
Ich habe fertig.